Martin,
mhm.
Das Jahr ist vorbei.
Das heißt?
Rückblick.
Hey.
Ja,
crazy.
Wir leben es immer wieder. Also wir sind ja auch vertraglich dazu verpflichtet, Rückblicke zu machen. Muss ja halt jeder, der irgendwie ein Format hat oder einen Podcast oder sonst was.
Kalenderformate sind, glaube ich, auch festgelegt, dass man die machen muss.
Exakt. Außerdem ist es schön, um zum Voraufzeichnen, dass man über die Feiertage, über die Weihnachtsfeiertage, über Silvester, über Neujahr ein bisschen Ruhe hat. Also herzlich willkommen erstmal zum Filmmagazin. In der großen Rückblicksfolge 2023, im Hintergrund, weiß nicht, man erkennt es bestimmt kaum, aber wir haben auch diejenigen, die bei YouTube schauen, sehen es, so eine kleine 2023 in den Hintergrund reingeklemmt.
Das kann ja eigentlich nur eines heißen. Wenn dann eine große Zahl ist, dass man...
Ach so, dass man... Ja, dass wir einen Rückblick machen.
Korrekt.
Und die Frage ist, wird es ein guter Rückblick oder wird es ein schlechter Rückblick?
Also das der
Rückblick,
werden wir, glaube ich, erst am Ende sagen können.
Der Rückblick an sich wird gut.
Das ist richtig, ja.
Aber wären die Inhalte gut? War es ein gutes Kinojahr? War es ein gutes Serienjahr? War es ein gutes Streamingjahr? Wir beantworten die Frage aus unserer Sicht. Da ist vielleicht auch noch mal ganz kurz die Einordnung ganz wichtig. Wir haben nicht alle Filme gesehen, wir haben nicht alle Serien gesehen, wir haben nicht alles gesehen. Leider nicht, was veröffentlicht wurde in diesem Jahr. Deswegen, wir können gar nicht den Anspruch erheben, die Liste mit den 10 besten Filmen, den 10 besten Serien zu machen, die dieses Jahr irgendwie veröffentlicht worden sind. Aber wir können euch unsere Sicht sagen. Ihr werdet auch einiges wiedererkennen, nehme ich einfach mal an.
Ja, das würde ich noch abkürzen. Bei manchen Sachen bin ich mir noch fast sicher, bei ein, zwei Sachen, über die haben wir schon im Rahmen dieses Podcasts schon gesprochen. Ja. Darauf können wir ja nochmal dann kurz Bezug nehmen. Vielleicht hat sich auch in der Zwischenzeit was geändert. Das ist ja manchmal auch so, dass sich was entwickelt.
Bei mir
zum Guten oder zum Schlechten. Ist ja auch absolut möglich, weil so eine Serie oder so ein guter Film oder schlechter auch, köchelt ja auch gerne mal.
Ja, ja.
Brodelt in einem. Und dann verändert sich das nochmal, die Substanz. Deswegen, ja. Aber da kommen wir dann nochmal drauf. Genau, ja. Ansonsten auch noch ein Hinweis natürlich wie jedes Mal. Kommt auf unsere Webseite filmmagazin.audio, da findet ihr jegliche Folge, auch die Archive seit 2017?
16, glaube ich.
16. Also nicht ganz aktuell, aber fast das komplette Archiv. Und aber natürlich auch Möglichkeiten zum Kommentieren als auch uns zu schreiben. Gerade auch bei dem Thema bietet es sich natürlich wieder an. Was haben wir übersehen auf jeden Fall? Weil es gibt doch immer so viele Geheimtipps oder viele Sachen, die ich mir noch auf der Watchlist habe, die dieses Jahr erschienen sind, aber ich es noch nicht geschafft habe, die zu schauen, wo vielleicht auch ein, zwei dabei gewesen wären, die in meiner Top- oder Flop-Liste dabei gewesen wären.
Was sollen wir aus eurer Sicht unbedingt noch nachholen?
Genau.
Dann für nächstes Jahr. Vielleicht nochmal ganz kurz für die, die neu sind. Hallo, wir sind heute mit der Tür ins Haus gefallen, aber
muss ja manchmal auch sein.
Auch einfach nur, weil das Thema heute so relativ klar steht. Ich bin Lukas, du bist Martin. Wir sprechen hier über Filme. Wie ihr uns erreichen könnt, habt ihr gerade schon gehört. Und wir reden oft über so gesellschaftlichen Kram, der so dahinter steckt, hinter Filmen, hinter Serien, Produktionsbedingungen und so weiter und so fort. Aber oftmals, und das merkt man auch jetzt in dem Rückblick immer wieder, so ganz besondere Filme, die uns besonders aufgefallen sind, positiv oder negativ, die lassen wir natürlich auch in unseren Podcast einstreuen. Wir kommen ja jede Woche, sehr zuverlässig seit diesem Jahr auch, unser kleiner persönlicher Rückblick. Wir haben es geschafft, so gut wie jede Woche zu erscheinen. Und das ist so unser Ansatz. Und Ende des alten Jahres machen wir dann immer eben so einen kleinen Rückblick. Und da wollen wir euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen, würde ich sagen. Vielleicht nochmal ganz kurz, die Grundregeln sind natürlich, die haben wir beim letzten Mal auch schon so ein bisschen gesagt, wir fokussieren uns nur auf das, was wir persönlich gesehen haben. Also wir werden hier nicht die großen Kinohits nochmal runterbeten, wenn wir sie nicht gesehen haben. So, also ihr werdet hier keinen Quatsch von uns hören. Das ist so die einzige, also im Optimalfall. Ihr könnt anderer Meinung sein, absolut legitim. Wir sind uns selbst auch untereinander nicht immer einer Meinung.
Ich muss man sagen. Ja. Wir haben leider einen sehr ähnlichen Filmgeschmack.
Wobei wir haben auch tatsächlich, witzigerweise haben wir, ich habe jetzt die letzte Jahresrückblickfolge nochmal angehört, damit ich wieder weiß, was für Kategorien wir genommen haben. Wir wechseln uns nämlich immer so ein bisschen ab mit gut, schlecht, Serien, Film und so weiter. Und da waren wir uns uneinig bei Smile zum Beispiel, bei dem Horrorfilm.
Das war unser großer Streit. Das ist der große Streit von 22, ja. Kann man so sagen, das stimmt.
Mal gucken, ob wir dieses Mal auch wieder einen haben.
Mal gucken.
Also wir suchen die Top-Serien, die Flop-Serien, die Top-Filme, die Flop-Filme und ich habe noch mal eine kleine Sonderkategorie, immer die Animes. Dafür ist bei Serien bei mir nicht so viel zu sagen wieder, weil so viele Serien habe ich ehrlich gesagt nicht geschaut.
Gut.
Na dann, geht's mal los, hä? Ja. Wollen wir mit was Gutem anfangen? Ja, ne?
Ist immer, naja, doch, es ist ja auch bei, wenn man in einem Mitarbeitergespräch so ein Feedback bekommt, so ein Feedback-Sandwich heißt das ja, glaube ich, dass man erst was Gutes sagt, dann was Schlechtes und dann nochmal was Gutes, damit dann die Kritik eingemauert ist von was Gutem ist.
Auch da gibt es mittlerweile Theorien, die das überholen, aber im Grundsatz ja. Also wir machen das auf jeden Fall so. Lass mit was Gutem anfangen.
Was Gutem anfangen,
okay. Und Filme oder Serien, womit? Machen wir erstmal Filme, oder?
Erstmal Filme, gerne. Das ist zumindest vielleicht kürzer. Serien kann man, kommt drauf an, aber in den meisten Fällen. Top-Filme, gerne. Gib mir mal einen Top-Film, Lukas.
Ich gebe dir, dann starte ich mal gleich mit hole ich mal die Kuh vom Eis und sage gleich, also mein Kino-Top-Film ist tatsächlich Oppenheimer gewesen dieses Jahr. Das war nicht anders zu erwarten, das haben wir auch schon so vorausgesagt. Ja. Wir haben auch lange drüber gesprochen, also wer da eine ausführliche Kritik von uns haben will, der kann sich auf jeden Fall mal unsere Folge dazu anhören. Und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
Wir waren natürlich auch beide in Prag dafür, in einem IMAX-Kino. Das hat das noch ein bisschen Event-Charakter für uns gehabt. Das ist natürlich auch, und dann ist noch ein sehr guter Film draus gekommen. Das ist natürlich dann auch so eine optimale Package. Deswegen, ist auch bei mir.
Ist für mich der Kinofilm. Ich habe ihn, muss ich auch fairerweise sagen, den gibt es jetzt zwar mittlerweile zu kaufen, damit man das Weihnachtsgeschäft wahrscheinlich noch mitnimmt. Ja. Allerdings weiß ich nicht genau, ob er zu Hause noch mal gut wirkt, aber ich habe ihn noch nicht zu Hause gesehen. Also er ist mein Kinofilm.
Also Chris hat gesagt, er hat sich sehr viel Mühe gegeben mit seinem Team, das nochmal, damit es auch schön ist.
Okay, na klar.
Und es gibt auch ein bisschen natürlich eine Featurette, also ein bisschen hinter die Kulissen nochmal geblickt. Ja. Das haben sie auch immer bei dem Batman Inception-Film und so weiter, gab es immer eine halbwegs ausführliche hinter die Kulissen Dokumentation. Deswegen das auf jeden Fall, ja. Okay, gut. Dann kann ich auch das andere, was ich auch schon im Filmmagazin besprochen habe, John Wick 4, wäre für mich auch ein Top-Film, war für mich auch einer so der Kinofilme, wo ich gesagt habe, das lohnt sich richtig mit einer großen Leinwand. Mit John Wick 3 hatte ich ein bisschen meine Probleme gehabt, so ab der Hälfte. Die ersten 90 Minuten sind auch absolut brillant und absolut Wahnsinn, was da für Choreos durchgezogen werden. Der verliert dann so ein bisschen in der zweiten Hälfte, wird ein bisschen ermüdend. Theoretisch der vierte Teil hat dieses Problem auch, weil er auch viel zu lang eigentlich, gehen manche Action-Szenen viel zu lang, aber die dann doch immer wieder eingestreut werden und selbst die zu lang gehen, sind immer noch mit das Beeindruckendste, was das US-Kino an Action in den letzten Jahrzehnten zu bieten hat. Wahrscheinlich kommt ja nur Mad Max Fury Road wirklich daran, an dieser Opulenz und auch einfach Kunst, muss man wirklich sagen. Kunstvolle Action. Das ist für mich auch immer noch so ein Brett einfach gewesen, auch im Kino, auch ein wunderbares Erlebnis gab, wo ich mehrmals auch mal quasi aufstehen kann und applaudieren möchte für die dumme, aber irgendwie auch geile Idee, das durchzuziehen. Deswegen, das ist auch für mich auf jeden Fall auch ein Top-Film gewesen.
Dann wird John Wick 4 unser Smile von diesem Jahr, denn ich habe ihn endlich nachgeholt.
Oh, das ist interessant, du findest ihn gar nicht gut.
Und er steht bei mir auf der schlechten, auf der schlechten Seite.
Erklär dich gerne.
Ich fand nämlich genau das, was du über John Wick 3 gesagt hast, daran krankte für mich der Film total. Ich fand die Action-Szenen viel zu lang, viel zu wenig pointiert. Ich musste den Film sogar zwischendurch bei der Hälfte ungefähr mal abbrechen und am nächsten Tag weitergucken, weil ich sonst nicht in einem Rutsch geschafft hätte. Also er ist mir viel zu lang. Ja. Also er ist immer noch besser als John Wick 3, da würde ich dir zustimmen, aber ich fand John Wick 3 schon nicht gut. Für mich ist damit nach wie vor, also dich sicherlich auch, John Wick 1 der Beste.
Weiß ich gar nicht.
Weißt du gar nicht? Okay.
Weil die sind auch mit der Sohn nicht, weil die ja mal abgedrehter wurden. Deswegen sind die mir fast schon so. Ich würde tatsächlich sagen, der vierte gefällt mir doch am besten, weil ich wieder. Vielleicht, wenn ich es noch ein zweites Mal sehen würde, wer weiß, ob ich es dann nochmal anders wahrnehmen würde.
Aber jetzt momentan. Du warst im Kino, ne?
Ich war im Kino,
Und ich habe ihn eben zu Hause geguckt und, Also der hat mich, ich fand den total langweilig. Und es ist auch selten passiert, dass ich einen Film dann abgebrochen habe.
Hast du aber trotzdem diese visuelle Opulenz? Konntest du da irgendwas dran abziehen? Und diese komische Auftragskiller-Welt mit ihren Regeln, die dir halt nur so halb erklärt werden, aber irgendwie...
Ja, aber die ist ja auch, finde ich, total leicht durchschaubar.
Ja.
Und ich fand es auch, man hat auch gesehen, also gerade so in den letzten Szenen, da sind sie echt von den Bildern her absolut ins Uncanny Valley abgedriftet mit dem Sonnenuntergang und so weiter. Das war
Der Sonnenuntergang in der allerletzten, aber ich allein dann davor halt diese Treppenszene.
Oh, das ist viel zu lang.
Und dann nochmal, aber das ist halt dieses wirklich, ist Sisyphus. Es hat dann sogar der Regisseur auch nochmal ein Interview gesagt, dass es wirklich Sisyphus ist, der versucht immer wieder hochzuklettern und wieder runterfällt.
Ja, ja.
Aber ich weiß nicht, irgendwie fand ich es, und die Szene, die davor kam, kam halt mit dem Over the Shoulder, also diese Vogelperspektive. Ja. Also
die war cool, die war super cool. Idee. Das war eine richtig gute Idee, ja. Wo die durch den Raum gekämpft haben und die Kamera guckt sozusagen von oben in den Grundriss des Hauses
rein. Wer Hotline Miami gespielt hat, wird das wieder erkennen, das ist genau die Perspektive.
Man könnte fast denken, es ist dann, man spielt ein Computerspiel. Ja.
Ist auch gewollt.
Ja, dachte ich mir. Aber ja.
Okay, hat für dich nicht. Okay, nee, aber ich kann es verstehen, weil gesagt, der ist eigentlich zu lang für sowas. Und ich hatte ja auch in meiner Review auch, dass es dann Szenen gibt, wo du krasse Choreografien siehst und John Wick haut einen um, haut noch einen um und dann geht's noch zwei, dreimal weiter, haut er nochmal Leute um und das ist dann irgendwann, müsste man eigentlich abschließen, aber irgendwie hat's für mich in dem Fall irgendwie immer mich wieder rausgeholt mit irgendwelchen Szenen, dann halt dieser blinde Gegenauftragskiller von John Wick, der so sein Erzfeind so ein bisschen in dem Film ist, das ist ja dann irgendwie auch kreativ, wie ihn halt ein blinder Auftragskiller umgehen muss. Ich meine, da gibt's auch andere Beispiele, auch gerade im Anime-Bereich, glaube ich, so dieser Typus von Mensch kam mir irgendwie häufig vor. Mhm. Aber auch dann die Berlin-Szene in diesem Club, wo allein mit diesem Pokerspiel davor, dann hast du da John Atkin, ist es, glaube ich, dieser auch bekannte Stunt-Action-Schauspieler, der in einem riesigen Fettsuit da irgendwie total overacted. Du hast vorher allein hast du den Berghain,
den Türsteher.
Es ist alles so drüber. Oder irgendwie, ich fand es irgendwie geil. Irgendwie hat es funktioniert.
Ich glaube das. Also kann gut funktionieren. Ich habe, glaube ich, auch auf meiner, wir machen ja dann auch noch eine Vorschau für 24, nicht in dieser Folge, aber in der nächsten, da habe ich auch so ein paar Sachen drauf, wo ich glaube, die kann man mögen, muss man aber nicht. Und das war für mich so ein Fall. Ich kann auch verstehen, dass du den gut fandst. Mich hat er halt nicht abgeholt. Ja. Und gerade, was du meinst mit dem, das Opulenteste, was Hollywood zu bieten hat, das stimmt, aber dann ist es ein Armutszeugnis. Wir haben ja vor zwei Folgen haben wir über Godzilla Minus One geguckt, der deutlich billiger war. Und der Action-Opulenzmäßig, also ja, Hollywood in den Schatten stellt. Ne?
Und ja, was Katastrophenfilme auf jeden Fall angeht und Zerstörung und Monster, auf jeden Fall.
Ja, ja. Hast du was Schlechtes? Sag mal.
Ich habe was Schlechtes für dich, ja.
Ja.
Ich hatte zum einen, über den hatte ich auch schon kurz gesprochen, das war Ghosted, den hatten wir in der Apple-Folge, auch, was so eine typische Action, romantische Komödie irgendwie ist, Mann trifft Frau, Frau haut ab, er wird geghostet, er jagt ihr nach und muss merken, fuck, diese irgendwie Schockliebe, die ich erlebt habe, das ist eine super Geheimagentin und ich bin gerade mitten in ein großes Abenteuer gerutscht und dann geht halt der Film darum, wie dann irgendwie halt eine No-Name und eine Superagentin irgendwie dann halt einen super Bösewicht auf die Strecke bringen müssen. Alles schon mal da gewesen, nur dass man ein bisschen mal die Rollen geswappt hat, aber das ist jetzt nicht wirklich die kreativste Art und Weise, aber sieht absolut furchtbar aus. Also mit den schlimmsten Greenscreen-Effekte.
Da habe ich auch gar keinen Bock mehr, den
anzuschauen. Keine Chemie zwischen Anna de Armas und Chris Evans, was man erstmal hinbekommen muss mit diesen beiden Schauspielern. Das ist wirklich beide absolut uncharismatisch, was eigentlich nicht möglich sein sollte, aber der Film schafft es. Deswegen für mich absolut furchtbar. Am Reißbrett wirklich erschaffen diesen Film. Das gleiche könnte man auch über den Super Mario Film sagen, den ich absolut auch als seelenloses Hollywood-Kitsch und einfach nur auch so kennste Nostalgie-Ding, wo auch wahllos 80er, 90er Jahre Songs eingestreut werden in diese
so ein neuer Trend.
Ja, wirklich. Das Erste, was einem die KI wirklich, glaube ich, vorschlägt, wenn man sagt, hier, ich habe so eine Szene mit einem, wo eine Autorennfahrszene kommt, was kann ich denn da für einen Song nehmen? Und das ist dann Don't Stop Me Now von
ja, Queen.
Ne? Also es ist so, und halt auch so ohne Seele und halt auch nichts mit der Grundlage macht. Ich meine, Super Mario ist schwierige Grundlage, schwieriges Franchise, um damit Film zu erzählen, der halt mehr auf Erzählung halt setzt, wo du halt nicht wie bei einem Videospiel einfach nur das Spiel für sich sprechen
lassen
kannst.
Muss man es dann machen, ist die Frage.
Und dann ist die erste Frage, muss man es dann machen oder traut man sich nicht was und macht vielleicht von der Struktur her ein bisschen was anderes, was sich ja der erste Mario-Film daran gescheitert ist, aber der hat es wenigstens probiert, aber dieser Animationsfilm traut sich das gar nicht und macht einfach nur, kennst du das und diesen Ausdruck und diese Musik, absolut furchtbar. Fand ich ganz schlimm. Deswegen, das ist für mich auf jeden Fall ein Flop.
Das verstehe ich. Ich habe auch noch einen Flop, und zwar zähle ich den mit rein, Avatar The Way of Water, denn hört auf...
Den hast du dann 24, 23 erst gesehen, der kam ja 22
raus. Der kam
Ende 22.
Ende 22 kam der raus.
Im Dezember 22, das war der.
Ach so, ja, genau, ja, richtig. Ja. Der kam Ende, er kam im Dezember 22 raus. Ja. Aber versteckt eure Filme nicht Ende Dezember, damit sie nicht mehr in die Rückblicke reinkommen, denn im nächsten Jahr sind sie dann dabei.
Ich meine, ihr nehmt trotzdem damit 2, noch was Milliarden ein, aber versteckt die trotzdem nicht.
Hört auf die Filme, um Weihnachten rum zu verstecken. Ja, nee, also, ich wollte den noch mit reinnehmen, weil wir haben gar nicht so richtig drüber gesprochen. Stimmt, ja. Und der fiele sonst aus allen Jahre, also aus unserem Jahresrückblick zumindest raus. Ich fand den schlecht. Ich fand den ganz langweilig. Ich fand den, also viel zu lang. Beliebige Geschichte. Das Einzige, was halt toll war, er sah gut aus. Das muss man sagen. Also die haben auch, glaube ich, 10 Jahre dran rumgebastelt, dass der so aussieht und haben, glaube ich, der Visual Effects Branche mit allem, was sie da im Zuge der, es ging auch um Wasser natürlich, was sie da entwickelt haben und so einen riesen Gefallen getan, weil die Technologie auf Wassersimulation und so weiter, die ist, glaube ich, auch im Zuge der Produktion dieses Films nochmal ein paar Steps nach vorne geschritten und das muss man, glaube ich, anerkennen, aber mehr auch nicht. Also, ich habe auch gar keinen Bock auf den nächsten.
Ja, der wird leider wahrscheinlich auf jeden Fall kommen, aber ich war auch sehr beeindruckt, wie wenig Inhalt da doch drin ist, außer halt Jack Sullivan. Heißt so die Hauptfigur.
Jack Sully.
Es ist auch so ein American-Dude-Name. Ja. Aber die Hauptfigur, das sein einziger, ist der Mann im Haus und er muss die Familie verteidigen. Und die Familie bricht immer kurz auseinander und muss wieder zusammenfinden.
Und ständig seine jugendlichen Kids, die über die Stränge schlagen, das auch dreimal im Film machen, das ist echt außer.
Und dann aber auch damit nichts Interessantes gemacht, weil du kannst natürlich auch nur die Jugend, die irgendwie aus dem engen Korsett der Eltern irgendwie ausbrechen möchte. Das kannst du ja auch kreativ erzählen, gerade halt auch, wenn du sagst, du machst eigentlich einen Science-Fiction-Action-Film, der eine halbe Milliarde kostet. Selbst da kannst du mit der Grundlage vielleicht auch was im Kleinen erzählen, aber gar nicht in Interesse. Das ist einfach dann wirklich nur, ich will die Familie beschützen, hat nicht funktioniert, ich probiere es nochmal, okay, jetzt hat es funktioniert, tschüss. Ja. Und das auf drei Stunden
das ist gut zusammengefasst eigentlich.
Gemacht, ist dann irgendwie echt so, bah, aber schöne Naturdoku, auf jeden Fall. Ja. Wenn es Avatar oder Pandora dann als Planeten wirklich gäbe. Ist schön mit anzuschauen, das auf jeden Fall. Deswegen, ich hoffe mal, dass James Gunn irgendwann es mal hinbekommt, entweder selber wieder eine spannende Geschichte zu schreiben, was er ja kann, mit Terminator oder Aliens, das bewiesen hat. Oder er sich jemanden holt, der einfach sagt, hier, schreib mir mal eine gute Geschichte und ich kümmere mich um den Rest. Weil das kann er ja immer noch. Mhm. Und er kann auch Actionsequenzen beeindruckend schon inszenieren. Mhm. Ich meine, wenn er vielleicht sich mal das Drehbuch abgeben würde, das wäre mal so mein Tipp für den dritten. Da soll es ja dann um Feuernavi gehen. Weil es muss ja, ne, die Elemente gehen jetzt durch. Ja, am Anfang war Luft. Also sozusagen die Baumnavi, die in hohen Bäumen leben, jetzt Wasser. Und dann als drittes kommt dann wahrscheinlich ein Vulkan oder so, keine Ahnung. Mhm. Aber ja.
Ja, ich hatte übrigens nochmal um dieses Wasserthema, ich habe jetzt letztens mal Sully geguckt, also weil du Sully sagst, mit Tom Hanks von Clint Eastwood, den Film über diese Hudson-Landung da, des amerikanischen Piloten 2009 in New York. Und da ist mir das erstmal aufgefallen, die Special Effects, der Film ist ja kein Special Effect Film, ne, aber so ein bisschen Flugzeug und so, sieht alles okay aus, also für 2009 okay, aber das Wasser und die Landung auf dem Wasser, diese Flussanime, also da ist mir echt mal aufgefallen, da hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren wirklich was getan. Ja. Das kann man jetzt sogar für Low-Budget-Filme, kann man gute
Wasser-Animationen
machen. Ja. Genau, okay. Nochmal, wollen wir noch was Gutes?
Ja.
Also wir haben auch über Barbie schon gesprochen, das ist gutes Popcorn-Kino.
Er ist nicht in meiner großen Top, aber durchaus.
Wir haben auch über The Killer gesprochen von David Fincher in einer letzten Folge, ist auch ein ganz guter Film. Aber ich will noch einen Horrorfilm wenigstens mit reinnehmen. Mhm. Der ist zwar nicht großartig, muss ich sagen. Also ich fand, dieses Jahr hat mich, was Horrorfilme angeht, habe ich jetzt nicht so richtig krasse Sachen gesehen. Aber ich habe letztens The Boogeyman gesehen, der kam auch dieses Jahr raus. Und der ist... der ist einfach gut. Also der ist nichts absolut Besonderes, ne? Sondern der ist einfach gut. Es geht halt um den Boogeyman und
so ein einfach in Killer.
Das
ist
wieder das Monster im Schrank, das im Prinzip. Im Schrank, ja. Das, der Klassiker. Und der hängt immer sozusagen an Personen oder an Familien dran und tötet Menschen. Und die Familie, die wir haben, die hat natürlich auch einen schweren Schicksalsschlag gehabt und so. Und dieser Vater ist Psychologe und irgendwann kommt ein Dude in seine Praxis und erzählt ihm davon, dass ihm angelastet wird, seine Familie umgebracht zu haben. Dabei hat er das gar nicht, sondern Boogeyman war es und so weiter. So kommt der Boogeyman dann zu dieser Familie. Und wie gesagt, nichts Besonderes, aber mit 99 Minuten überhaupt nicht zu lang. Und basiert, glaube ich, ja doch, basiert auf einer Kurzgeschichte von Stephen King. Ist nett. Ist nett. Also wer wirklich mal mit Freunden sich zusammensetzen will und bei Popcorn und Cola so ein bisschen einen Horrorfilm nebenbei laufen lassen will, der kann den anmachen und wird sich nicht ärgern. Ich glaube, er ist auf Disney Plus zu Hause, wenn ich mich nicht täusche. Genau.
Ich meine, wir hätten noch, was wir, glaube ich, an Valentinstag geschaut hatten, den Barbarian.
Ja.
Film war auch ganz interessant. Ich glaube, der ist von 23.
Aber der war von 22 und mit dem hatte ich auch mehrere, also mit dem hatte ich auch größere Probleme muss ich sagen.
Ja, der ist auch absolut nicht perfekt, aber ich fand zumindest ein, zwei Ideen waren da schon ganz cool umgesetzt und schon ganz effektiv. Aber der ist von 22, deswegen zählt es nicht.
Zählt nicht.
Gut, dann mache ich aber noch einen Film, der auf jeden Fall zählt. Den könnt ihr euch bei Amazon Prime tatsächlich anschauen. Ist direkt dort im Streaming-Angebot auch erschienen. Das ist Bottoms. Das ist eine Highschool-Komödie. Die erstmal recht klassisch wirkt. Aber die ist wild. Das ist ein sehr wilder Film. Da kommen sehr viele verschiedene Aspekte, vermischen sich dort. Es geht damit erstmal um zwei befreundete Highschool-Freundinnen, PJ und Josie. Die sind beide lesbisch und sind jeweils in eine andere Frau von ihrer Highschool verliebt, aber trauen sich nicht so richtig, das zu offenbaren, wie man das wirklich kommuniziert. Sie sind da sehr, sehr schüchtern. Und was macht man dann, wenn man einen Schwarm hat und mit dem nicht reden kann oder nicht reden kann oder nicht möchte? Man gründet einen Fight Club.
Ah, ist das so?
Na genau. Okay. Also PJ und Josie, die gründen einen Fight Club, um dort Frauen beizubringen, wie man sich richtig prügelt und man sich selbst verteidigt. Und dadurch wollen sie ihre Schwärme dann beeindrucken. So, das ist schon mal interessante Idee. Mhm. Aber dieser Film spielt in einer Art alternativen Realität, die jetzt an unsere schon erinnert. Aber das ist, wie ich es mal bei den Adam McKay-Filmen erzählt habe, wie zum Beispiel bei Anchorman, ist ein ziemlich gutes Beispiel. Die sind total abgedrehte Figuren und es wird nie angesprochen, dass sie total abgedreht sind. Beispiel, alle Footballer in dieser Highschool haben ständig ihre Football-Klamotten an. Also auch im Unterricht. Und das wird nie angesprochen. Und du hast in einer Szene auch, betreten die beiden, PJ und Josie, das Klassenzimmer und im Hintergrund ist ein Käfig und dort ist ein Footballer drin und rastet total aus wie so ein Affe, der quasi unter Aggressionsproblemen hat. Und das wird mit keiner Silbe, wird das nicht erklärt. Das ist einfach nur im Hintergrund. Der wird später noch wichtig, diese Figur für eine kleine Szene. Aber so funktioniert dieser Film. Da ist ständig im Hintergrund sind auch kleine Gags, Übertriebenheiten. Dann hast du halt diese Geschichte, wo es natürlich auch darum geht, um Frauen, um die weibliche Begierde, um weibliche Sexualität. Und da wird da auch teilweise sehr, sehr ernst, der Film. Es gibt dann eine Szene, wo dann dieser Fight Club stattfindet und irgendwann wird dieser Fight Club auch so ein bisschen eine Therapiestunde, wo dann alle Frauen, die daran teilnehmen, einfach sich unterhalten, wie es ihnen geht, was sie erlebt haben. Mhm. Und da geht's dann auch um sexuelle Übergriffe. Und da sagt doch einer, ja, wer von euch wurde schon vergewaltigt? Und dann meldet sich eine und dann sagt die diese Frage gestellt hat, ja, Graubereiche zählen auch. Und dann melden sich fast alle. Mhm. Und das ist auf einmal so eine super ernste Szene. Aber das wird vermischt mit diesen übelst übertriebenen Gags teilweise. Mhm. Wo dann zum Beispiel auch der Hauptfootball-Typ, der oberflächlich der Nice Guy ist, den alle anhimmeln, der den super Buddy hat, der aber strunzdumm ist und einfach nicht lebensfähig ist, ohne seine Mutter zum Beispiel. Mhm. Oder auch in so einem Riesenhaus wohnt. Wirklich wie so ein Milliardär fast schon. Und das beißt sich manchmal so ein bisschen. Da ist er manchmal ein bisschen uneben, weil der will gleichzeitig so eine ernste, schon teilweise eine ernste Geschichte erzählen über Frauen, über das Weibliche, über das Aufwachsen in einer männerdominierten Welt als Frau, wie man daraus ausbrechen kann. Man hat hier Fight Club mit Frauen, ist ja schon eine interessante Idee. Und gleichzeitig hat man diese total Überdrehtheit und das wird gerade im Finale, da sage ich mal, das wäre wie so, wenn Tarantino in Highschool eine Highschool-Komödie drehen würde.
Okay.
Da wird es dann richtig abgedreht und der ist tatsächlich bei Amazon auch ab 18 freigegeben, dieser Film. Also das ist nicht FSK, hat das nicht
sondern geprüft. Amazon selbst.
Amazon selbst. Ich hätte ihn wahrscheinlich ab 16 freigegeben, aber das ist ja ab 18. Aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen, warum. Und das ist total uneben eigentlich. Aber ich finde es total mutig, das zu probieren. Und das ist ja der zweite Film von der Regisseurin Emma Seligman. Und ich bin wirklich gespannt. Und ich hoffe, der ist bei einigen Toplisten tatsächlich dabei. Und ich hoffe, dass er auch halbwegs erfolgreich dann war im Streaming-Angebot, dass sie noch weitere Filme machen kann. Weil ich finde, das ist ein super spannender Mix. Der funktioniert für mich nicht immer. Aber wenn, dann doch absolut beeindruckt, dass man das mal probiert, weil das hätte so richtig schief gehen können. Mhm. Und deswegen auch tolle Schauspielerin und man trotzdem durch seinen Mix irgendwie so aus zügellöser Komödie, die er mit Stereotypen irgendwie spielt, wo dann einige Figuren irgendwie um 180 Grad gedreht werden, manche werden halt ins Extreme gesteigert, hat es dann irgendwie doch total was Erfrischendes. Mhm. Deswegen irgendwie doch echt cooler Film. Nicht perfekt, aber wirklich spannend.
Gut. Das ground ich mal gleich wieder. Ich habe nämlich noch einen schlechten, und zwar einen Horrorfilm. Also ich sag mal, es gibt ein Subgenre der Horrorfilme, das irgendwie einen speziellen Platz in meinem Herzen hat, einfach weil ich das Thema sehr interessant finde. Und zwar sind das Exorzismus-Horrorfilme. Nicht nur wegen des Exorzisten, der natürlich ein ganz, ganz großer Klassiker ist. Und es geht nicht um den Exorzisten-Bekenntnis, den habe ich noch nicht gesehen, der kam auch dieses Jahr in die Kinos, sondern um einen anderen Exorzismus-Film. Und zwar The Pope's Exorcist.
Das ist der mit Russell Crowe.
Mit Russell Crowe in der Hauptrolle als Pater Gabriel Amort, basierend auf wahren Begebenheiten.
Ja, natürlich, wie fast alle Exorzisten.
Wird noch eine wichtige Rolle spielen. Und der Punkt ist im Prinzip, wir beobachten Gabriel Amort, der ist der oberste Exorzist des Vatikans geworden, aber hat kaum, und das erleben wir auch, behandelt kaum Exorzismen, weil die meisten Leute verweist er an Psychologen, Psychiater, weil er sagt, ich kann hier kein Böses erkennen, du hast offenbar psychische Probleme, geh mal damit lieber zum Arzt und nicht zum Exorzisten. Was in einem großen Prozentsatz der Fälle wahrscheinlich sogar die beste Option ist, wenn man glaubt, einen Exorzismus zu haben, aber... Ja. Der Film wäre ja nicht der Film, wenn es dann nicht so den einen oder die zwei Fälle gäbe, die dann wo dann tatsächlich das Böse seine Finger im Spiel hat, wo dann tatsächlich ein Exorzist dahinter steckt und ein Exorzismus nötig ist. Und wir erleben auch so einen Fall, eine amerikanische Familie, die so eine Abtei in Spanien hinterlassen bekommt. Der Vater ist gestorben und hat das eben hinterlassen. Die Kinder sind traumatisiert. Ich glaube, es ist ein kleiner Sohn und eine Teenie-Tochter. Und es ist beliebig und super belanglos. Alles, was lohnt sich gar nicht zu erzählen. Auf jeden Fall ist der böse Dämon Asmodeus ist der große. Der muss exorziert werden. Das ist natürlich, wer sich in der Hölle ein bisschen auskennt, der weiß, dass Asmodeus nicht so ein ganz kleines Tier ist. Das weiß natürlich auch Pater Amort und kommt damit natürlich an seine Grenzen mit diesem Exorzismus. Aber Ende gut, alles gut. Exorzismus funktioniert. Und leider Gottes ist auch schon ein Nachfolgefilm eingekauft, weil er ein finanzieller Erfolg war.
Warum ist er so ein, das finde ich so furchtbar?
Weil er macht nichts Neues, er nimmt sozusagen die Checkliste Exorzismus-Horrorfilm, arbeitet die ab. Nicht so wie bei The Boogeyman, wo man sagt, hey, das hast du gut gemacht, sondern wirklich ohne Idee, ohne gute Inszenierung, mit immer den gleichen Effekten, Jumpscares also komplett vorhersehbar gewesen. Genau die gleichen Bilder auch, ne? Was jetzt so das Katholische angeht, ne? Und die christliche Symbolik und so weiter, komplett das Gleiche. Irgendwann gibt's so eine Szene in dieser alten Abtei, da arbeiten dann so Arbeiter unten an den an Gasleitung oder Wasserleitung oder irgendwas, und da entdeckt man dann natürlich so eine Katakombe und so, und man weiß genau, was es damit auf sich hat, man weiß genau, was da passiert, und man muss auch dazu sagen, das fand ich wieder so dadurch, dass er sozusagen mit diesem Punkt reingeht und sagt, okay, es gibt die, in den meisten Fällen hat das nichts mit Exorzismus zu tun, sondern es geht auf psychische Erkrankungen zurück beispielsweise. Und Exorzismus ist eigentlich eine schlechte Sache. Indem er damit reingeht und dann sagt, hey, aber in bestimmten Fällen, da gibt's, untermauert er diese Quatscherzählung dieser echten Exorzismen. Also nicht falsch verstehen, ich gucke mir gerne Filme dazu an. Aber wenn man anfängt zu sagen, naja, in manchen Fällen, da ist so ein Exorzismus vielleicht gar nicht so schlecht in der Realität, dann sollte man lieber nochmal überlegen, ob das so eine clevere Idee ist, einen Exorzismus zu versuchen.
Ich kann mir mal vorstellen, dass das wahrscheinlich so vielleicht eine Idee war, um das einzufangen, um eigentlich das genau das Gegenteil zu erreichen, wenn man sagen wollte, ja, wir wissen, das ist blöd und nimmt das mal nicht für voll.
Aber das macht der Film nicht.
Aber macht er dann
das
nicht. Aber ich kann mir vielleicht, dass es in der ersten Idee so sein sollte, damit man sagt, hey, in den allermeisten Fällen ist es ja eben Quatsch.
Ich habe mich ehrlich gesagt danach gefragt, wollt ihr damit irgendwie ganz hardcore, also so wirklich traditionalistischen Katholiken irgendwie damit einen Unterbau liefern, so oder seid ihr bezahlt von irgendwelchen Leuten, die an Exorzismen glauben, weil man muss ja sagen, die Kirche ist ja eigentlich, oder große Teile der Kirche, auch der katholischen Kirche, sind ja schon einen Schritt weiter und sagen, Exorzismen weiß ich jetzt nicht so genau, das ist vielleicht schwierig und so Sachen, die aus dem Mittelalter kommen und ich fand den Film wirklich ganz schön schlecht.
Gut. So. Da habe ich vielleicht noch einen guten Film. Soll ich das dann abschließen oder hast du da noch was?
Nö, Film bin ich durch.
Gut, dann machen wir noch eine Empfehlung, einen deutschen Film auch. Ich werde auch was über eine deutsche Produktion meckern müssen, aber jetzt erstmal was Positives. Nämlich das Lehrerzimmer. Ist dieses Jahr auch erschienen, ist vielleicht auch dann auch ein Oscar-Kandidat oder ist, glaube ich, dann auch schon in der engeren Auswahl für den Auslands-Oscar. Da steht im Prinzip das Bildungssystem im Vordergrund und die junge Lehrerin Carla Novak. Und die ist recht hat eine recht deutliche Meinung zum Bildungssystem und stellt auch durchaus den Status quo in Frage, womit sie natürlich bei ihren Kolleginnen an einem Gymnasium, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt das genau spielt, aber in so einer etwas größeren Stadt auf jeden Fall, eckt sie damit natürlich auch ein bisschen an. Mhm. Und im Prinzip beginnt der Film damit, dass es eine Diebstahlserie innerhalb dieser Schule gibt und man weiß nicht, was es ist. Es wird natürlich als erstes erstmal der türkische Schüler oder türkischstämmige Schüler wird verdächtigt, aber hat nichts mit Rassismus zu tun. Nee. Man hat ja einfach mal nochmal genauer in seinem Rucksack rumgewühlt, ob da nicht vielleicht das fehlende Geld drin ist. Aber Carla stellt dann ihren Laptop irgendwann mal auf und macht dort die Kamera an und sieht dann vermeintlich oder sie sieht eine Sekretärin dieser Schule, die sich da an ihrem Geldbeutel bedient. Mhm. Zumindest sieht man einen Arm und ein Kleid, ein Muster, und das erkennt sie halt bei der Schulsekretärin wieder. So, damit geht sie zur Schulleiterin und sagt, hier, ich glaube, dass die Schulsekretärin dafür verantwortlich ist, und stiehlt. Mhm. Und dann kommt die rein, die Schulsekretärin, und sagt, nein, ich war das nicht, und ist außer sich. Aber im Endeffekt wird sie beurlaubt. Mhm. Und diese Schulsekretärin ist auch die Mutter eines Kindes in der Klasse von Carla. Dieser Schüler ist sehr sensibel und kann das natürlich gar nicht nachvollziehen, was hier passiert ist. Und der startet dann so eine kleine Rebellion gegen diese Lehrerin. So, und damit beginnt der Film. Und im Prinzip steht auch sehr im Vordergrund, ist Kommunikation im Vordergrund. Wie löst man Konflikte in der Schule?
Ja.
Wie kommuniziert man das, gerade wenn es ist natürlich in der Schule total offensichtlich, es gibt ein Ungleichgewicht und ein Machtungleichverhältnis, weil es gibt die Lehrer, die sagen was, es gibt die Eltern, die sagen was, und es gibt die Schüler, die sagen etwas, und die Schülerin. Und die können alle auch recht haben, aber es gibt natürlich ein Machtungleichgewicht, wenn jemand etwas sagt, und es wird manchen eher geglaubt als anderen. Und was ich echt schön finde an diesem Film, das ist, alle Figuren hier in das Lehrerzimmer versuchen, das offen und ehrlich zu kommunizieren im Rahmen, hier haben auch manche ihre Fehler, aber die sind alle schon so, hey, erklär dich mal bitte, was ist mit dir los? Okay, ich möchte deine Perspektive verstehen. Das sind nicht einfach so eine, sozusagen, die einfach dich machen und sagen, hier, das ist meine Meinung und du musst das jetzt annehmen. Weil das wäre leicht zu kritisieren. Aber der Film geht wirklich einen Schritt weiter und sagt, hey, und das ist trotzdem nicht zu lösen. Trotzdem, wenn wir sagen, hey, wir machen eine Gesprächsrunde, was sagst du dazu? Okay, was sagst du, das? Was ist dein Argument? Wie lösen wir das? Und ist vielleicht genau das auch ein Problem? Mhm. Und wer übernimmt dann trotzdem Verantwortung?
Ja.
Am Ende. Das ist ein schwieriger Film, ein Stück weit, weil es ist nicht eindeutig zu sagen, wer hier der Schuldige ist oder die Schuldige. Und das finde ich total spannend. Also das ist ein toller Ensemble-Film auch so ein bisschen, also auch Charakterdarsteller. Und man kann ja wirklich, es gibt nicht, wie gesagt, den einen Bösewicht. Und deswegen finde ich das irgendwie ein sehr spannendes Exemplar, so irgendwie für das deutsche Bildungssystem, wie das dann im Kleinen halt da schon zu Konflikten kommt und auseinander droht auseinanderzubrechen und wie man das eigentlich klärt, wenn es halt einfach nicht so einfach ist, dass irgendwie die Schulleiterin ist irgendwie ganz furchtbar und irgendwie total herrisch oder so und will alles kontrollieren und macht das den Lehrern und den Schülern das Leben zur Hölle, wie jetzt Frau Knüppelkuh bei Mathilda zum Beispiel. Ne? Das ist natürlich recht einfach, wie man das Problem löst, indem man solche Leute nicht mehr in diese Position lässt.
So ein Abziehbild.
Ne? Das macht der Film eben nicht. Und deswegen finde ich das echt richtig guten Film.
Mhm. Mal ein deutscher Film, Mensch.
Mal ein deutscher Film.
Sehr gut, haben wir das auch noch, haben wir das Häkchen auch noch abgehakt.
So.
Wollen wir zu Serien kommen?
Ja.
Genau, ich habe ja schon gesagt, ich habe nicht so viele Serien geguckt, deswegen würde ich das einfach mit Animes mixen, weil das sind in dem Fall bei mir jetzt Serien.
Gib mir mal eine gute Anime-Serie.
Willst du gleich mit Anime anfangen? Ja. Okay, dann starte ich mal mit was gerade noch läuft, und zwar ein Anime, der heißt Frieren.
Also auch das deutsche Frieren?
Auch das deutsche Frieren. Ist aber ein Name, tatsächlich. Frieren nach dem Ende der Reise oder Beyond Journey's End. Und das Spannende an dem Film, also ist tatsächlich, ihr kennt ja sozusagen dieses typische, auch wenn ihr das Filmmagazin hört natürlich, ihr kennt so dieses typische Isekai, also ich tauche in eine fremde Welt ein, oder eben Fantasy-Ding, wo ein Held in eine Welt kommt oder sich als Held beweisen muss, seine Truppe zusammenstellt. In dem Fall ist es kein Isekai, sondern tatsächlich eine Fantasy-Erzählung. Das ist ja auch beim Herr der Ringe so. Es tut sich eine Gruppe zusammen an Leuten, und besiegt den bösen Dämonenkönig. Und Frieren setzt aber an, nachdem das passiert ist. Also Frieren startet, wenn diese Reise beendet wurde. 10 Jahre hat die gedauert. Unsere Heldinnen bzw. Helden haben den bösen Dämonenkönig oder was auch immer besiegt. Und die Serie läuft übrigens noch, deswegen ist es noch nicht zu Ende. Die trennen sich dann sozusagen. Also ist so ein, ja, wie lebt ihr euer Leben jetzt weiter und so weiter. Und Frieren ist eben eine Elfe? Fee? Elfe? Elfe wahrscheinlich. Also lange, spitze Ohren und kann zaubern. Und das Problem, und darum geht es in Frieren auch, Menschen werden normales, Menschenalter alt. Und für Menschen sind 10 Jahre enorm lang. Und das merkt man auch. Ne? Der große Held dieser Serie, für den waren 10 Jahre Reise eine ganz lange. Dann gibt es noch so einen besoffenen Priester, der mit dabei war und so, und auch ganz lange. Für Frieren sind es aber nicht mal 10% ihres Lebens. Also nicht mal 10%, Quatsch, nicht mal irgendwie 1% ihres Lebens oder so, weil die Elfen werden halt 1000 Jahre alt. Und er ist es dann auch, oder merkt man zumindest am Anfang, oder denkt man am Anfang, dass ihr das alles gar nicht so wichtig ist, weil das war ja sowieso nur ganz kurz. Das hat eh nur 10 Jahre gedauert. Und die Menschen scheinen ja, und der Zwerg, der noch dabei ist und so, der auch ein bisschen anderes Zeitempfinden hat, scheint ihr gar nicht so wichtig zu sein, weil es ist ja jetzt wieder vorbei und es war ja auch nur ganz fix. So, und das ist total spannend, meine spannende Betrachtungsweise. Und das ist auch kein actionbasierter Anime oder so, sondern der lebt halt diesen Vibe einfach, dieser, ich sag mal, Melancholie irgendwie, dessen, weil Frieren fragt sich dann natürlich auch irgendwann, aber hätte ich mir mehr Zeit nehmen sollen. Also wir erleben dann sozusagen, wie die Jahre weiter streichen, ihre Freunde, also Himmel heißt der große Held, den trifft sie dann irgendwann nochmal mit neu, wo er 90 ist, und für sie sind wieder nur ein paar Jahre vergangen. Er ist dann so ein ganz kleiner alter Mann und stirbt dann, und sie ist bei seiner Beerdigung, sieht noch genauso aus wie früher. Und ist auch gar nicht so richtig traurig. Da wird auch auf der Beerdigung halt gesagt, warum ist sie gar nicht traurig? Sie hat überhaupt nicht so... Und dann fällt ihr auf, okay, sie hat diese Leute gar nicht richtig kennengelernt. Und hat sich nicht die Mühe gemacht, die kennenzulernen, und begibt sich dann eben auf eine etwas andere Reise, die auch noch mit Figuren, die dann dazukommen, begibt sich auf eine andere Reise, die nichts mit dem bösen Dämonenkönig besiegen zu tun hat, sondern eigentlich eher mit sich selbst finden zu tun hat. Und das Schöne ist, diese Namen, ne, die klingen erstmal ein bisschen komisch, aber die sind alle so ein bisschen telling auch, also Frieren zum Beispiel, aber auch Himmel natürlich als großer Held, aber der Zwerg, der dabei ist, heißt Eisen beispielsweise. Natürlich. Der besoffene Mönch heißt Heiter.
Also da müssten wir irgendwann mal auch mal, wo diese Faszination aus Japan für deutsche Namen und deutsche Kultur irgendwie herkommt, so häufig anzutreffen, wie das eigentlich mal angefangen hat.
Also der startete im Oktober, glaube ich, erst oder Ende September, und hat es trotzdem noch in diese Liste für mich geschafft, weil er eben so anders ist. Ne? Ich habe jetzt so Fortsetzungen und so weiter, zweite Staffel von X und Jujutsu Kaisen zum Beispiel. Zweite Staffel habe ich jetzt rausgelassen, weil zweite Staffeln sollten jetzt nicht, aber Frieren ist auf jeden Fall jetzt ganz vorne noch mit dabei. Kann ich sehr empfehlen.
Okay, vielen Dank dann dafür. Dann möchte ich euch gerne etwas über Beef erzählen. nicht Fleisch, sondern
Stress.
Beef, Stress, Streit. Hm. Das ist tatsächlich auch mal eine Netflix-Serie, die mal wirklich eingeschlagen hat, die ich wirklich richtig, richtig gut finde. Ist selten der Fall, muss man sagen, oder ist seltener geworden, gefühlt irgendwie, aber muss man sagen, wirklich bei Beef haben sie Gold richtig gelegen. Da geht's, ist eine 10-teilige Miniserie bisher jetzt noch. Ich glaube, bisher noch keine zweite Staffel bestätigt. Man könnte auch mit der ersten Staffel so, wie es endet, auch enden. Also ist dann auch abgeschlossen oder es hat ein Ende, ein bisschen offen, aber es hat ein Ende. Auf jeden Fall. Und da geht's um zwei Hauptfiguren, die sich quasi in einer Streitspirale, in einer Beefspirale ihr Leben zerstören. Das ist erstmal lustig auf eine gewisse Art, aber es ist ein sehr schwarzer Humor, aber es ist auch sehr dramatisch, lustig, wie gesagt, ab und auch ein bisschen Thriller, ist auch ein echt sehr spannender Mix. Da geht es zum einen um Danny, gespielt von Steven Yeung. Das ist ein Contractor, also so ein Handwerker, der quasi jeden Job annimmt, der sich irgendwie so tut, also wenn er irgendwie...
Auf Craigslist unterwegs ist.
Genau, genau, richtig, genau. Also wo man wirklich sagen, hey, ich muss irgendwie meinen Baum muss gestutzt werden und dann gucke ich mal auf Craigslist so eine Software oder so ein Portal, so soziale Plattform, wo man quasi seine Arbeitskraft anbieten kann hier. Und dann kommt er vorbei und macht das dann. Aber er lebt im Prinzip in Armut und versucht sich dort rauszukämpfen. Am Anfang der Serie kommt dann auch sein älterer Bruder aus dem Knast. Und die beiden versuchen dann irgendwie da irgendwie rauszukommen, sind aber auch beide so mehr so Tunichtgute. Manche mehr auch weniger als andere. Und dann gibt es die andere Hauptfigur, ist dann Amy, gespielt von Ellie Wong. Das ist im Prinzip eine Art Ladenbesitzerin, die hat so ein quasi Nanunana für Pflanzen. kann man sagen, das hat sie aber bereits verkauft, dieses Konzept und dieses Nanunana-Mini-Laden, der ist quasi integriert in so eine große Supermarktkette. Und eigentlich, sie muss nichts mehr machen. Also sie hat das verkauft. Ihr Ehemann ist... Der ist Sohn einer erfolgreichen Künstlerin, hat also keine Geldprobleme. Und dieser Ehemann kümmert sich halt um das Kind, was sie haben, und versucht dann halt selber auch in die Fußstapfen seiner Mutter zu treten und selber irgendwie Skulpturen zu machen. Kann das aber nicht wirklich, die sehen ziemlich hässlich aus, aber er versucht es immer wieder. Und Amy ist im Prinzip in einer unglücklichen Ehe. Also mit ihrer beruflichen Situation ist sie unzufrieden, als auch mit ihrer Ehe. Danny und Amy haben am Anfang des Films einen kleinen Beef bei einer Autofahrt im Prinzip. Einer parkt aus, der andere nimmt irgendwie ihm die Vorfahrt und dann steht eigentlich ein kleiner Streit. Man verfolgt sich kurz mit dem Auto, sagt sich kurz mit dem Stinkefinger, dass man das nicht geil fand. Und da könnte es eigentlich natürlich enden. Ne? Aber aus den verschiedenen Irrungen und Wirrungen des Lebens treffen diese beiden Figuren immer mal wieder aufeinander. Und irgendwie wird es immer schlimmer. Irgendwie tun sich immer mehr Gemeinheiten an. Das ist einerseits super toll geschrieben, muss man sagen. Das ist jetzt schon natürlich erwartbar, aber irgendwie auch wieder nicht, weil man denkt jetzt mal, ah ja, jetzt geht's in die Richtung, jetzt wird das passieren. Und dann, nee. Dann nimmt's immer noch eine kleine Wendung und dann passiert doch etwas ganz anderes. Das ist zum einen echt spannend zu sehen, wie diese beiden sich irgendwie das Leben kaputt machen. Und auch echt toll gespielt von beiden, Steven Yeung und Ellie Wong, die sich da wirklich eine sehr faszinierende Figuren spielen, die wirklich total unterdrückte Gefühle haben in sich und das nur ganz sporadisch rauslassen. Meistens, wenn sie dann dem anderen irgendwas wieder antun und dann auch wirklich unter Depression wahrscheinlich leiden. Da findet die Serie auch ganz spannende visuelle Bilder, um das so einzufangen. Nicht zu sagen, ja, die sind jetzt einfach depressiv, sondern das wirklich über verschiedene Bildsprachen auch einem erzählen. Und eigentlich müssten die beiden sich auch eigentlich auch gut verstehen, weil die sind ungefähr gleich alt, sind beide auch Amerikaner mit asiatischem Hintergrund. Also ich glaube, Danny hat koreanischen Background und Amy hat aus Vietnam kommt sie. Aber haben so ein bisschen einen ähnlichen Background, mussten auch mit der gleichen Art von Rassismus teilweise klarkommen. Oder haben das erlebt, diesen Rassismus. Und müssten sich eigentlich so solidarisch ein bisschen zeigen. Aber haben auch gleichzeitig kommen aus unterschiedlichen sozialen Klassen. Also sie ist reich, er arm. Und eigentlich müsste es doch schon irgendwie funktionieren. Und das ist wirklich dann schön mit anzusehen, wie diese innerhalb dieser Serie sich die Figuren immer wieder wegstoßen, wieder kurz vielleicht zueinander finden und dann wieder wegstoßen. Und finde ich wirklich eine wunderbare Serie, die man auch gar nicht so ganz eindeutig zuordnen kann. Weil es ist teilweise lustig, teilweise abstrus. teilweise auch total übertrieben und dann auch wieder total herzlich. Und anders als jetzt bei Bottoms, was ich erzählt habe, wo es bei Bottoms immer mal wieder, okay, jetzt gerade ein bisschen uneben, jetzt passt gerade nicht so. Hier bei Beef ist wirklich, finde ich, über diese 10 Folgen ist es wirklich was ganz Harmonisches am Ende. Auch wenn es keine harmonische Serie ist, weil es geht um Beef. Ja. Aber alle Teile fügen sich so ineinander.
Sehr gut. Was Gutes oder was Schlechtes?
Was Schlechtes jetzt bitte.
Okay, ich habe mal eine schlechte Serie. Doch das einzig Schlechte. Ich habe dieses Jahr Der Schwarm geschaut.
Oha.
Vom ZDF produziert. Frank Schätzing. Der erfolgreichste Roman eigentlich von Frank Schätzing. Frank Schätzing hat den Schwarm auch gehasst, oder zumindest hat er das
gesagt. Also die Serien.
Gesagt. Die Serie, ja, ja. Und es geht im Prinzip um
Unterwasserwelt, also die.
Ja, genau, die Welt, die unter Wasser lebt, also Meerestiere, Meere und so weiter, die fängt an, die Oberwasserwelt uns als Menschen anzugreifen. Also es ist natürlich vom Thema her, Klimawandel und so, der Planet macht das nicht mehr mit, was wir ihm antun. Ist es natürlich hochaktuell. Und ich will auch gar nicht sagen, dass die Serie so ganz, ganz schlecht ist. Also für eine deutsche Serie ist sie auch sehr hochwertig produziert, muss man sagen. Man sieht ihr das nicht an, dass sie deutsch ist, was ja schon mal gut ist. Allerdings weiß ich nicht. Sie ist für mich das Beispiel von in die Länge gezogen. 8 Episoden, a 45 Minuten ist einfach zu lang gewesen. Ich weiß auch nicht genau, wie diese Entscheidung kam. Also sie ist eine Koproduktion, also Produktionsländer. Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien, Japan, Österreich, Schweden, Schweiz. Sie ist auch mehrsprachig unterwegs und das ist auch toll zu sehen, dass man sich sozusagen in Europa mit Japan in dem Fall zusammentut und so eine Serie stemmt natürlich.
Aber man könnte jetzt auch sagen, das ist vielleicht auch ein Nachteil gewesen, weil eine ganz klare Vision gefehlt hat, sondern irgendwie das.
Es scheint mir, es verdichtet sich sozusagen, dass, also es ist nicht nur das ZDF, sondern es ist eben auch zusammen mit den anderen großen Sendern der jeweiligen Länder, zusammen, Hulu aus Japan, also, ja, Hulu Japan war, glaube ich, auch mit dabei. Ich würde das so sagen, wie du das gesagt hast, das würde ich nur unterstreichen. Es hat so die gemeinsame Vision gefehlt und das Ziel gefehlt und vor allem die Stringenz, da auch durchzukommen. Also tolle Schauspielerinnen, Schauspieler, sieht auch gut aus. Ich überlege gerade, wer, ich glaube, Olli Schulz hat eine Gastrolle gehabt auch.
Das war Klaas.
Klaas Häufer-Umlauf, ja, Entschuldigung.
Aber lustig, dass du das sagst, weil ich habe gleich eine Serie, da hat Olli Schulz einen Gastauftritt.
Witzig. Ja. Man hat auch Oliver Masucci dabei, der natürlich immer sehr eindrucksvoll wirkt. Leonie Benesch in einer der Hauptrollen, die sehe ich auch sehr gerne, ist auch eine tolle Schauspielerin. Aber die Story gibt keine 8 Folgen her. So.
Schade, weil die Geschichte ist eigentlich ja schon.
Ja.
Und das Buch, wenn du das denkst, ja, okay, 8 Folgen sollten eigentlich schon draus machen, aber das ist wirklich schade.
Da bin ich der Serie auch sehr dankbar. Ich habe in dem Zusammenhang mal Interviews mit Frank Schätzing geguckt. Boah, ist mir der unsympathisch.
Man muss auch sagen, das ist auch ein echter Dick-Move. Bevor die Serie rauskommt als Autor sich hinzustellen und zu sagen, Alter,
die ist so schlecht.
Ich meine, einerseits finde ich es auch, also okay, mach's, aber ist schon echt nicht nett. Im Nachhinein okay, auf jeden Fall, aber trotzdem spannend zu sehen. Und ich muss ihm natürlich auch trotzdem recht geben, was er gesagt hat. Also ich habe die Serie selbst nicht gesehen, aber ich kann seine Punkte zumindest nachvollziehen. Mhm. So, weil er hat ja auch wirklich gesagt, er hätte sich gewünscht, dass da quasi mehr verändert worden wäre und das noch mehr modernisiert worden wäre, noch mehr an die aktuelle Debatten das angelegt, diesen Konflikt. Und dass das ein bisschen wirklich auch gefehlt hat und dass quasi wirklich so ein 20 Jahre alter Roman einfach das übernommen wurde und zu wenig wirklich an den politischen Zeitgeist aktualisiert. Mhm. Also noch mehr wirklich sich die aktuellen Fragen gestellt. Und das würde ich sagen, das klingt erstmal noch nach einer guten Kritik, würde ich auch mal sagen, dass das dann vielleicht zu wenig Mut gefehlt hat, da wirklich vielleicht ganz direkt aktuelle Positionen einzunehmen.
Ja, also die wollte ich mal sagen, weil so viele schlechte Serien habe ich nicht geguckt, weil ich die meistens nach der ersten Folge dann schon wieder sein lasse. Die habe ich aber durchgezogen.
Ja, okay. Tatsächlich. Ich habe jetzt eine, die habe ich nicht komplett fertig geschaut, weil ich es auch nicht ausgehalten habe, aber ich habe 5, 6 Folgen davon gesehen, deswegen und jetzt haben mir noch 2, 3 gefehlt.
Ja.
Deswegen mahne ich mir dann zu sagen, dass sie scheiße ist. Mhm. Und das ist Last Exit Schinkenstraße. Mhm. Schinkenstraße wird vielleicht einigen Leuten etwas sagen, das ist in Mallorca.
Mhm.
Das ist der Ballermann.
Mhm.
So. Und worum geht's? Es geht um Heinz Strunk und Marc Hosemann, die zwei abgeheiferte Musiker spielen, die es nochmal wissen wollen, und zwar auf Mallorca. Die es nochmal als Ballermann-Schlagersänger probieren wollen und dort nochmal Erfolg haben wollen, nachdem es halt beruflich als auch privat bei den beiden nicht mehr so läuft. Mhm. So, und ich weiß nicht, wie stehst du zu Heinz Strunk?
Ich habe ein schwieriges Verhältnis. Ich muss sagen, ich habe keins seiner Bücher gelesen. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass die Bücher sehr gut sein sollen. Ich finde das, was ich von ihm gesehen habe, also so auch aus der Comedy-Ecke und so, hat mich gar nicht abgeholt. Und denn da kann er vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig was dazu, aber dieser unsägliche Film, der Mörder der heißt wie die Kneipe in Hamburg.
Der Goldene Handschuh.
Der Goldene Handschuh.
Den Roman habe ich tatsächlich auch gelesen, den finde ich auch gut von ihm.
Okay,
aber er hat damit nichts zu tun mit dem Film.
Mit dem Film hat er nichts zu tun, das ist gut.
Okay. Dann, aber er hat eine kurze Gastrolle zumindest.
Also das, was ich bis jetzt von ihm an humorigen Sachen gesehen habe, hat mich gar nicht abgeholt.
Ja, mich auch nicht. Und das hat Lars Eriksen Schinkenstraße nochmal in Stein gemeißelt. Wie gesagt, sein eigenes Buch, was ich gelesen habe, was dann True Crime Drama im Prinzip ist, das Goldene Handschuh, fand ich wirklich gut. Der ist ja auch ein Hau-drauf-Typ, der auch ein Wortkünstler ist. Das muss ich ihm zusprechen. Er kann schon Humor, er hat eine sehr bestimmte Art von Humor, aber absolut übertrieben in dieser Serie. Und das ist ein absoluter Onkel-Humor. Also kurzes Beispiel zu geben, wenn die beiden Musiker, die hier von ihm und Marc Hosemann gespielt werden, die versuchen einen Song einzuspielen und dessen Produzenten dann vorspielen. Dann spielen die kurz, dann macht der Produzent her. Stopp, Leute. Timing ist kein Dorf aus China. Oder Timing ist kein Dorf in China. Mhm. Leute, nochmal. So. Und solche Art von Sprüchen kommen alle 0,5 Sekunden gefühlt. Also du wirst da beballert mit solchen Onkelsprüchen, die wirklich die unangenehmen Onkel auf einer Geburtstagsparty, die alles kommentieren müssen, die jeden dummen Spruch halt wirklich hier, ess mal den Schnitzel, sonst kriegt das noch Eiszapfen. Es geht im Dauertempo, wird dir das an den Kopf gepfeffert. Und dann habe ich gedacht, Alter, Heinz, ruhig, mach doch mal, du willst eine Geschichte erzählen. Was ist dein Problem? Und es ist ab und zu mit diesem Dauerfeuer, da trifft auch ab und zu mal trifft ein Spruch oder mal ein cleverer Wortwitz. Okay, gebe ich dir. Aber nicht in diesem Tempo und dann halt auch nicht mit der Qualität. Da hättest du wirklich mal rausstreichen müssen. Da wirklich da 80% der Gags, nee. Und das ist dann, und das vor allen Dingen, es leidet dann halt darunter, weil das natürlich eine Serie sein wird, die auch eine Geschichte erzählt von diesen beiden Hauptfiguren, die sich irgendwann nochmal finden wollen. Und die hat vor allen Dingen, was ich mir eigentlich gewünscht hätte, kein Interesse an Mallorca und dieser Suffkultur. Also wirklich zu verstehen, warum finden wir Deutsche das so geil? Warum gibt es Ballermann-Songs, die irgendwie von Millionen Menschen gefeiert werden? Warum? Also was ist da die Essenz vielleicht daraus? Und daran hat Heinz Strunk kein Interesse, das zu verstehen. Mhm. Der sagt einfach nur, das ist Saufi, Saufi, Ficky, Ficky. Und das ist alles. Aber das ist es nur das, weil er schreibt dann auch mehrere Songs. Er hat bereits 2022 für Zeit Online im Kontext dieser Laila-Diskussion, also dieser Ballermann-Song, der ein bisschen höher, ist das sexistisch oder ist das nicht sexistisch? Da hat Heinz Strunk bereits einen Song mal geschrieben. Und das war, glaube ich, dann die Idee für dann diese Serie, weil dieser Song, Breit in 100 Sekunden, das ist auch einer der Songs, der dann bei Last Exit Schinkenstraße vorkommt. Deswegen war das vielleicht für ihn so der erste Kreativagust oder so. Aber wenn du dir allein die Lyrics durchgibst von Breit in 100 Sekunden, dann merkst du, dass Heinz Strunk nicht versteht, wie Ballermann funktioniert. Das sind keine Songs, die Leute feiern würden. Also in alle Löcher lasse ich es laufen, dann bleib ich breit für 100 Stunden. Immer nur saufen, saufen, saufen. Liebe ist ein Gefühl, Durst auch. Ich bin schuldig, schuldig, weil nüchtern. So wie du bist, aber sprich nicht darüber. Trink jetzt aus, bevor der Schaum hart wird. Airbag ist kein Schmusekissen. Das Auge sieht es, doch das Herz muss es glauben. Stark am Glas, aber schwach an der Blase. Brust raus, unten gerade. Schenk ein das Ding.
Okay.
Nein.
Lyrik.
Also, das ist, und ich finde auch, es gibt dann die anderen Songs, also sprichst du Emoji, ist noch so ein Song, es gibt Du sollst nicht lecken, bevor es tropft, ist auch ein Song, und die haben so 60.000, 20.000 Aufrufe, und die Kommentare sind teilweise so, das finde ich gut. Also, es gibt ein paar, die sagen, ja, ist ganz cool, aber dadurch, dass es kein Hit ist oder so, und ich hier wirklich keine Begeisterung sehe, glaube ich, das ist nicht, das funktioniert nicht. Und so ist die ganze Serie. Also da ist die ganze Serienerzählung von diesen Figuren, die ja irgendwie eine Wandlung durchmachen sollen, oder du diese Kultur Ballermann-Kultur irgendwie vielleicht verstehen sollst, kommt halt gar nicht rüber, weil Heinz Strunk nur damit beschäftigt ist, seine größtenteils dummen Wortwitze, die er auszubreiten. Deswegen fand ich echt unerträglich, muss ich wirklich sagen. Und da hat auch Olli Schulz hat auch einen da, Gastauftritt als ein Clubtechniker, der da vorkommt, der aber dann auch solche Sprüche halt von ihm geschrieben bekommen hat. Also nee, kann ich gar nicht nachvollziehen. Ist auch, glaube ich, sehr schlecht angekommen, soweit ich das gesehen habe. Ist schade, weil ich hätte mir an sich, ich würde mir mal auch gerne mal, das wäre auch mal sehr spannend, ne? Also liebe deutsche Produzenten, mal wirklich eine dramatische Dramaserie in Ballermann. Wirklich, weil jemand versucht, irgendwie als Sänger durchzuschlagen und dann irgendwie dann halt so die typische Erzählung irgendwie und dann vielleicht irgendwann schafft, aber dann kommt irgendwann Drogen, keine Ahnung, irgendwas zu erzählen. Aber da kann man bestimmt was damit machen. Mhm. Es gibt ja auch schon auch True-Crime-Fälle innerhalb von der Ballermann-Erzählung. Könnte man vielleicht auch was draus machen, das jetzt nicht so standardmäßig ist. Ja, aber das war absolut gar nichts. Also ganz furchtbar.
Mhm. Okay, ich habe noch was Gutes zum Schluss, wenn du, also danach würde ich den Sack zumachen. Ich hätte noch einiges, aber das brauchen wir jetzt nicht.
Also eine Top-Serie möchte ich noch gerne. Oder zwei, ich möchte eine mache ich ganz kurz und noch eine kleine bisschen länger.
Dann okay, dann haue ich erst nochmal einen guten Anime raus und dann bin ich auch durch. Und zwar Scott Pilgrim Takes Off. Kam jetzt erst neulich auf Netflix, ist eine Netflix-Eigenproduktion. Und basiert auf der Graphic Novel sozusagen. Dann könnte man sagen, wie Anime? Ja, es ist tatsächlich ein Anime. Es ist auch eine US-amerikanisch-japanische Co-Produktion mit einigen japanischen Artists, die dabei sind, aber eben auch US-Amerikanern, die mitspielen, die Sprechrollen. In der amerikanischen Version sind auch wieder die gleichen wie die im Kinofilm, der ja von war der? 2010, glaube ich. Scott-Pilgrim-Film. Also Anna Kendrick ist dabei, Chris Evans ist dabei als Synchronstimme und so weiter. Aber wir sind tatsächlich ja in einer animierten Welt und sehr toller Style, sehr viel drüber sozusagen. Ich glaube, einer der Hauptanimatoren hat auch bei Devilman Crybaby mitgemacht. Wenn man sich das so anguckt, ganz so durchgedreht ist es nicht, aber es ist schon ein bisschen verrückt. Und tatsächlich hat der mit dem Film Scott Pilgrim die erste Viertelstunde gemeinsam. Da könnte man denken, es ist ein Remake, aber er nimmt dann sozusagen eine entscheidende Abbiegung und erzählt eine ganz andere Geschichte.
Auch also spannend, dass man erst so quasi in Sicherheit gewogen
hat. Man denkt am Anfang so, okay, haben sie jetzt einfach den Film nochmal in eine achtteilige Anime-Serie gepackt und es gibt aber einen entscheidenden Moment, in dem passiert dann sozusagen das Gegenteil von dem, was im Film passiert und dann gibt's 8 Folgen, wo halt darauf aufgebaut wird. Und also es ist nicht nur ein toller Anime mit toller Animation und einer weirden Geschichte, sondern auch toller Musik dabei. Es gibt auch Show-Einlagen und so weiter. Ich glaube, es ist auch dem Originalmaterial relativ treu geblieben. Auch wenn ich den Film ehrlich gesagt nicht so super fand.
Da hast du gerade dem Nerdtum aber einen schweren Schlag zugetan.
Ich fand ihn nicht so gut. Vielleicht kann man da nochmal separat drüber sprechen, aber die Anime-Serie kann ich sehr, sehr empfehlen. Lässt sich auch super schnell wegschauen.
Oh ja, darauf kommt es jetzt an, wa?
Ja.
Dass man das einfach so wegballert.
Nee, also er macht natürlich auch wieder dieses Spiel zwischen Videospiel und Anime ist es dann in dem Fall auch. Ja. Ne? Der Realfilm nimmt sich natürlich auch einige Elemente aus dem Anime. Super cool.
Das ist schön.
Kann ich empfehlen.
Sehr gut. Was ich auch empfehlen kann, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, aber mit Werbung. Das tut mir leid, weil Amazon hat auch irgendwann tatsächlich in
Freevee. Ja.
Da könnt ihr euch quasi dann Serien, Filme anschauen, die im Amazon-Angebot sind, dann aber halt mit Werbeunterbrechungen. Die Serie, die ich jetzt empfehle, die gibt es tatsächlich nur in diesem Freevee-Angebot. Die kann man sich selbst mit einem Plus-Abo nur mit Werbung anschauen. Das ist ein bisschen nervig. Mhm. Aber ich finde die trotzdem echt cool. Und gerade wenn ihr auch euch was locker Leichtes mal irgendwie für das Abendessen oder so raussuchen müsst, wo eine Folge so 25 Minuten geht, 8 Folgen insgesamt, ist Jury Duty. Ist im Prinzip ein Mix aus Reality-TV-Serie und einem Mockumentary. Mhm. Und es geht im Prinzip um Ronald Gladden, das ist die Hauptfigur. Und der wird eingeladen als Juror in einem Zivilprozess. den zu begleiten und dann quasi als Juror dann ein Urteil mitzusprechen. In den USA, in San Francisco müsste es auch sein. Und dabei wird ihm auch erzählt, ist auch ein Filmteam, das dreht quasi, das wird quasi immer so hinter die Kulissen, wie läuft denn so ein Juror, so eine Gerichtstage hinterab mit Interviews, wie sich das so entwickelt, wie nimmt man das so wahr, wie ist das so, wenn man Teil des Justizsystems, das dann halt mitentscheidet mit den Anwälten und dem Richter, wie läuft das denn so ab? So, Problem ist aber, oder was denn das Ding ist, dass dieser gesamte Gerichtsfall und alle Personen, die da vorkommen, sind alle Schauspieler, das ist alles inszeniert, alles gescriptet. Und halt alle außer Ronald wissen das.
Ah, okay. Also es ist quasi so ein bisschen hier Dings, wie heißt der Film? So ein kleines bisschen...
Truman Show?
Truman Show mäßig,
genau. Ja. Genau, ein bisschen Truman Show. Er wird beobachtet, also in dem Fall, also bei Truman Show, der weiß ja nicht, dass er beobachtet wird. Das weiß er natürlich bei Jury Duty, weil er weiß, er wird von einem Filmteam begleitet, aber denkt halt, der Fall ist echt, was dort hier passiert. Okay. Aber ja, so in die Richtung geht das auf jeden Fall. Und ist wirklich super spannend zu sehen, dieses Experiment. Ist natürlich immer bei Reality TV nicht immer ganz sicher, wie viel ist trotzdem noch ein bisschen inszeniert, damit es funktioniert. Aber ich würde den mal, weil du kriegst in der letzten Folge auch noch mal ein bisschen hinter die Kulissen, wie sie es gemacht haben. Mhm. Und was halt das Aufwendige war, die mussten halt natürlich, weil die haben natürlich was gescriptet, was passieren muss. Das ist natürlich alles improvisiert trotzdem am Ende, weil die Schauspielerinnen reagieren müssen, was Ronald halt macht. Das wissen sie halt vorher nicht. Und die haben sich dann wirklich immer pro Szene 5, 6 verschiedene, wie es enden kann und was passieren kann. Und dann muss das passieren. Okay, wenn er das macht, müssen wir das machen. Und es ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand gewesen, was da hinter den Prozessen. Und es sind super kreative Einfälle, wie dieser halt Fall. Er wird natürlich absolut abstrus, halt auch, was alles passiert. Es ist halt durch eine Art Komödie angelegt, dass das alles unterhaltsam sehr ist. Mhm. Und es ist wirklich super spaßig mit anzusehen, was alles für wilde Ideen die hatten. Weil es dann halt auch die ganzen anderen Juror-Mitglieder sind dann natürlich alles so eine Übercharaktere, die so übertrieben dargestellt sind. Da gibt es so einen Typen, der ist so Fan von Transhumanismus, der versucht immer seinen Körper durch irgendwelche Erfindungen zu erweitern oder so, dass er keinen Stuhl mehr braucht, wo er sitzen kann, sondern sich selber so einen mobilen Stuhl baut, der natürlich nicht funktioniert. Es spielt auch James Marsden sich selber, also der Schauspieler James Marsden, der zum Beispiel in X-Men mitgespielt hat, oder in Sonic, in den Sonic-Filmen, der dann sich selber spielt als Schauspieler und sagt, ja, ich bin James Marsden, der hier jetzt eingeladen wurde, auch als Juror mitzumachen. Mhm. Und natürlich aber total übertriebenen, hochnäsigen Versionen von sich selber spielt. Und das ist super mit anzusehen. Und gerade ist das Tolle, weil Ronald Gladden als Hauptfigur, der will halt der beste Juror sein, der total fair gegenüber dem Angeklagten und so bleibt. Und trotz all dieser Wendungen, die da durchkommen, das immer wieder sein wird. Und deswegen ist er auch eine sehr herzliche Figur irgendwie, für die man irgendwie ist, dass das irgendwie schafft. Weil ihm natürlich immer wieder Steine in den Weg gelegt werden, weil die sich die Serienmacher da irgendwas überlegt haben, wie der Fall dann nochmal sich wendet und so. Ja. Deswegen echt eine coole, spaßige Serie, die ihr euch sehr gerne anschauen könnt. So, und mein letzter Tipp war dann mein großes Serienprojekt, wo ich mir dann 4 Staffeln angeschaut habe, durch die dann 2023 geendet ist mit der 4. Staffel, aber ich dann sozusagen als Anlass genommen habe, da mal die Serie von Anfang bis Ende zu schauen. Ich habe auch schon bei Hochzeiten, glaube ich, wo wir über Hochzeiten gesprochen haben, da habe ich schon über Succession gesprochen, weil in jeder Succession-Staffel gibt es immer eine Hochzeitsfolge, wo wilde Sachen passieren. Deswegen war es da kurz mal zum Thema. Aber ich würde es nochmal so generell nochmal erwähnen, weil ich das wirklich eine absolut brillante Serie finde. Das dreht sich um einen Medienmogul, einen sehr mächtigen, Logan Roy. Der hat quasi eine Firma, die ist so ein bisschen Mix aus Disney und aus Fox. Also die haben Vergnügungsparks, Filmproduktionsstudios als auch Fernsehsender mit so rechtskonservativen, mit rechtsradikalen Fernsehsender, wie Fox News halt ist, wo es mit der Wahrheit nicht ganz so umgegangen wird, weil das wird sich eben angeschaut. Und Logan Roy feiert zu Beginn der Serie halt seinen 80. Geburtstag. Das heißt, er müsste langsam mal in Rente gehen, ne? Und wer übernimmt dann das Imperium? Und da ist dann halt innerhalb der ersten Folge, sagt dann Logan Roy, ach nee, in ein paar Jahre mache ich es eigentlich noch, will ich es noch machen. Weil die Macht abgeben, habe ich keinen Bock. Aber seine 3 Kinder vor allem, also er hat 4 Kinder, aber 3 davon sind sehr stark in das Unternehmen von Logan Roy involviert. Die sind davon nicht ganz so begeistert, weil die haben eigentlich einen sehr extremen Ehrgeiz, ihren Vater zu beeindrucken, als halt auch das Unternehmen irgendwann mal zu übernehmen. Gerade ein Sohn hat da schon eigentlich Pläne gehabt, das schon direkt zu übernehmen. Klappt nicht so. Und dann geht halt die gesamte restliche Serie darum, dieses Erbe, diese Succession dann von Logan Roy, wer wird es, wer wird die Nachfolge, der oder die Nachfolge von dem großen Logan Roy. Mhm. Und das ist wirklich so eine ganz typische HBO-Serie. Mhm. Große Schauspieler, die in Innenräumen sich unterhalten. Mehr ist es nicht. Mehr ist die gesamte Serie nicht. Ne? Das geht über 4 Staffeln.
Das reicht ja manchmal auch aus. Ne?
Und das, wenn du das so schreibst und so spielst, dann reicht das absolut aus. Das ist auch sowas, wo ich immer wieder beeindruckt vom Fernseher sitzen muss und sage, ich glaube, sowas wäre in Deutschland in 100 Jahren, wenn du 100 Jahre lang, also ein Drehbuchautor-Team 100 Jahre Zeit geben würdest, ich glaube, sowas würde nicht entstehen können. Mhm. Ich glaube, so ein Drehbuch, irgendwie sind wir gar nicht in der Lage, sowas zu schreiben. Also vielleicht auf jeden Fall wahrscheinlich schon. Aber unter den Bedingungen, wie in Deutschland Serien gedreht werden, ich glaube, sowas ist nicht möglich. Mit so einer Präzision, auch mit so einer trotzdem einer Leichtigkeit, ganz schwere und große Themen zu erzählen. Also es gibt ja hier neben dem Logan Roy und den vier Kindern und die drei, die da besonders im Vordergrund stehen, gibt es natürlich noch eine ganz andere Riege von Figuren, die sie alle so in dem Glanz von Logan Roy natürlich sonnen wollen und irgendwann auch irgendwann mal aufsteigen wollen. Also eine ganze Riege an Figuren, und die werden alle so über alle vier Staffeln so präzise erzählt, dass es wirklich dann auch enden muss, wenn es enden muss, und dann weitererzählt werden muss, wenn es weitererzählt werden muss. Und wirklich ein bester Shakespeare-Qualität, sich diese Figuren immer näher auch dem Abgrund nähern, weil sie natürlich auch einfach alle nicht fähig sind, dieses Unternehmen irgendwie zu leiten oder überhaupt so eine Macht zu haben, die dieses Unternehmen ja hat, weil sie natürlich als ein großes Medienimperium natürlich auch Macht über die öffentliche Meinung hat. Und das ist wirklich hervorragend, sich mit anzuschauen, und ist dann wirklich, auch wenn es zu Ende ist, genau dort muss es auch enden, genau an diesem Zeitpunkt nicht in die Länge gezogen. Deswegen für mich auch eine ganz große Serie irgendwie des 21. Jahrhunderts, bisher zumindest, was irgendwie passiert, wenn Leute Macht bekommen, die einfach nur daran interessiert sind, diese Macht zu halten, diese Macht nach außen zu demonstrieren und immer mehr Macht zu konzentrieren, sich immer mehr Macht auch zu holen und sich dann irgendwie dann halt auch eine Demokratie zu einem Spielball machen, die dann halt, denen das scheißegal ist, wenn sie über die nächste Präsidentschaftswahl berichten und dann irgendwann halt auch die Wahlnacht stattfindet. Wie berichten wir darüber? Wie ist es eigentlich, wenn da Probleme stattfinden? Wie ist es auf einmal, wenn es zu Gewalt während dieser Wahlnacht kommt, wie aber dem einen Kandidaten, dem wir eigentlich sehr zugeneigt sind, diese Gewalt zu verursachen hat? Wie gehen wir damit um? Wie kritisieren wir das oder besprechen wir das? Und das ist super, super faszinierend, sich mit anzuschauen. Und ein bisschen auch ähnlich vielleicht auch zu Wolf of Wall Street, wie dann halt auch dieser Reichtum, diese Macht, die diese Figuren haben, dieser Exzess halt und dieser schier unendliche Reichtum, ne, der ist halt faszinierend, sich mit anzuschauen, aber er ist auch irgendwie so ein ganz perverser Ausdruck eines kranken Systems, weil wir haben Menschen da irgendwie hingebracht, dass sie da diese Macht haben und dieses Geld haben und diese Dinge anstellen können. Und deswegen ist er absolut großartig. Es sind natürlich, es ist auch eine schwierige Serie, weil es sind Ekelpakete. Es sind alles Ekelpakete, die 10 wichtigen Figuren innerhalb dieser Serie. Und die machen immer wieder eklige, schlimme Sachen sich und anderen an. Und das muss man natürlich auch irgendwie mögen. Oder sie irgendwie auch sich gerne anschauen. Ich schaue mir sowas gerne an, wenn das so gut geschrieben ist und auch so toll gespielt ist. Und ich finde es dann auch immer wieder faszinierend, wenn auf einmal dann so Schauspieler auch kommen, die man vorher gar nicht gesehen hat. Also Jeremy Strong zum Beispiel als einer, den hat man natürlich in einigen anderen Serien, hast du den schon gesehen, aber was der da sich vom Leib spielt, auch Sarah Snook als die Tochter von Logan Roy, absolut brillant, und halt auch Matthew McFadden, den ich auch nochmal extra erwähnen möchte, ein britischer Schauspieler, den ich vorher nirgendwo irgendwo gesehen habe und der ja einfach fast schon alle an die Wand spielt, muss ich sagen. Und wo es dann so mehrere Szenen einfach bin, wo ich mich einfach an diesem Schauspiel einfach erfreue, wenn die einfach nur in Innenräumen sitzen und sich unterhalten. Mhm. Aber wenn ihr mit sowas anfangen könnt, dann Succession, und ihr müsst euch leider dann Sky holen oder Wow. Mhm. Das ist das große Problem. Aber es lohnt sich.
Naja, da kann man sich vielleicht dann noch The Last of Us, die Serie, mit anschauen. Ja. Die wäre nämlich auch dieses Jahr mit drin gewesen. Ich habe sie noch nicht gesehen, einfach weil,
sie auch noch nicht.
Weil, ja, wow.
Ich habe jetzt das, weil das muss man auch sagen, das ist dann auch so, also das Spiel ist auch schon gestaltet wie eine HBO-Serie, und dann kriegt es jetzt auch eine HBO-Serie.
Ja.
Dann denke ich mir, ja, okay. Ich meine, ist bestimmt trotzdem ziemlich gut. Ich habe ziemlich viele Positives gehört, aber das ist noch nicht, ich werde noch für mir vieles anderes vorher anschauen, bevor ich mir, glaube ich, die Last of Us-Serie anschaue.
Okay. Was wir uns aber anschauen werden, das verraten wir euch in der nächsten Folge. Da geht es nämlich um 2024, aber jetzt beerdigen wir erstmal 2023.
Ja. Aber wir müssen auch was Gutes oder Schlechtes.
Wie, was Gutes oder Schlechtes? Achso, was Gutes oder Schlechtes, ja. Ich würde sagen, es war ein gutes Jahr. Ich habe viele gute Sachen gesehen, auch im Kino. Fürs Kino war es ein sehr erfolgreiches Jahr, auch finanziell.
Erfolgreicher als, obwohl, ne, es hat natürlich in Avatar natürlich gefehlt.
Ja, aber ich glaube trotzdem, wir hatten keinen Corona-bedingten Einbruch im Kino. Und Oppenheimer und Barbie zusammen als das große Ding.
Und dass halt Marvel-Filme als auch große DC-Schlockmaster, die nach nichts aussehen, nichts erzählen, dass die auch nicht mehr so erfolgreich sind.
Ja.
Ich glaube, das fürs Kino.
Haben wir das irgendwie vorausgesagt? Ich glaube, wir haben das mal.
Haben wir das letztes Jahr
vorausgesagt.
Aber ich glaube, fürs Kino ist das tatsächlich eine sehr gute Nachricht, dass da, wo etwas nicht mehr funktioniert. Du kannst einfach nicht mehr 300 Millionen auf einen Film schmeißen und das gucken sich schon Leute an. Das funktioniert nicht mehr. Und ich glaube, das ist eine gute Nachricht. Davon profitiert das Kino und das Medium-Film.
Ja. Spoiler: Es wird nächstes Jahr trotzdem einige davon geben.
Ja.
Aber über die sprechen wir in der nächsten Folge. Und ja, wir können das ja noch gar nicht beerdigen. Ich habe gesehen, diese Folge, wo wir auf das Jahr 2024 vorausschauen, die kommt pünktlich zu Silvester, also noch dieses Jahr. Das heißt, wir wünschen euch noch keinen guten Rutsch, sondern wünschen euch erstmal schöne Weihnachten auf jeden Fall. Schöne Weihnachtsfeiertage, wenn ihr das gerade an den Weihnachtsfeiertagen hört oder zwischen den Jahren. Habt eine gute Zeit und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wir setzen nicht aus, machen keine Pause.
Korrekt. Bis dahin. Macht's gut.
Ciao, ciao.